ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ja, nicht immer unbedingt die schönsten Sachen, die ich raushole, sondern eher die schwierigen. Aber ich finde, wenn man darüber lachen kann am Ende, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, damit fertig zu werden.
Radio 1, hörbar Rost.
Guten Tag. Wie schön, dass Sie diese Sendung eingeschaltet haben. Vielleicht sitzen Sie vorm Radio, Sie sitzen vielleicht im Auto. Das hier ist die Hörbar Rust, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 hören können. Und wenn Sie sagen, nein, ich mache das anders, weil ich immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr Sport mache oder meine Eltern besuche oder meine Kinder besuche oder was weiß ich, dieses Tuch-Yoga. Man kann so viel machen am Sonntagnachmittag. Dann können Sie alle Gespräche natürlich nachhören, denn das hier ist auch ein Podcast. Sie können sich alle Gespräche in der ARD Audiothek anhören oder auf den gängigen Podcast-Plattformen oder über YouTube. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, hat 8 Songs aus ihrem Leben herausgesucht und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rost.
In einer Welt vor dieser Zeit würde es unseren heutigen Gast zwar geben, aber vielleicht hätten wir Svea Maus als Fotografin eingeladen. Oder weil ihre spektakulären Installationen für Aufsehen sorgten. Wer weiß. Aber seit geraumer Zeit gibt es ja nun dieses Internet. Und das hat, es lässt sich nicht leugnen, vieles auf der Welt verändert. Jobs verschwanden, neue Jobs entstanden. Neben Influencern für quasi alles gibt es eine ganze Reihe von Leuten, bei denen nicht ganz klar ist, wie man beschreiben soll, was sie da tun. Sie sind klug, humorvoll und begeistern mit ihren pointierten Kurztexten Hunderttausende von Followerinnen und Followern. So eben zum Beispiel bei Svea Maus, die 1993 als Svea Mausolf in Frankfurt an der Oder zur Welt kam und später an der Essener Folkwang-Universität der Künste Fotografie studierte. Sie ist die Queen der Memes. Wer aktiv durch die sozialen Medien huscht, kennt sie. Und wer das nicht tut, lernt sie jetzt kennen.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Was habe ich für einen tollen Job, sodass ich, wenn ich so Leute kennenlerne über die sozialen Medien, im Sinne von toll, was die machen, wie interessant, bring mich zum Lachen, dann schicken wir eine Einladung raus. Und wenn wir Glück haben, in den meisten Fällen ist das so, dann wird diese Einladung angenommen und zack, jetzt sitzt du völlig linear oder analog vor mir. Es gibt dich wirklich. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Dankeschön.
Und diese Anonymität oder diese Halbanonymität, die du vielleicht immer noch ein bisschen hast oder vielleicht auch noch hast, weil nicht viele Leute dein Gesicht sehen. Wir sind hier gerade an so einer Schwelle, das fängt an, sich zu ändern. Dadurch, dass du auch sehr, sehr viel Erfolg hast, sind Verlage an dich herangetreten. Du machst gerade eine Tour. Die Leute werden dich jetzt erkennen und kennenlernen. Ist das ein komisches Gefühl?
Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall auch super komisch, das irgendwie einzuordnen, was das alles bedeutet oder was noch passieren wird oder wie sich das anfühlt, weil es sind immer so abstrakte Zahlen, wenn ich jetzt auf mein Instagram gucke zum Beispiel und da 193.000 Follower sehe, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das wirklich sind und wie viele Leute mich wirklich kennen oder dadurch, dass ich noch so halb anonym bin, weiß ich zum Beispiel nicht, ob derjenige, der in der Bahn neben mir sitzt, mich vielleicht kennt oder nicht, aber es ist auch egal, ob er mich nicht kennen. Also so.
Also den Geist.
Eingenommen bin ich nicht von mir selber, dass ich denke, Mensch, du müsstest mich kennen.
Nein, aber es geht ja auch gar nicht unbedingt darum, dass man bekannt oder erkannt werden will, sondern irgendwann geht der Geist nicht mehr zurück in die Flasche. Ja. Also irgendwann wird man möglicherweise ab einer bestimmten Prominenz, gerade wenn man rausgeht, erkannt. Also dein Erfolg beruht oder beruhte bis vor kurzem darauf, dass du sogenannte Memes gepostet hast, funny slides, also immer auch mehrere hintereinander. Vielleicht kannst du mal Leuten, die nicht so ganz vertraut sind mit diesem, mit Memes oder derlei Dingen kurz erklären.
Also, das ist so, die Definition von Memes, wie sie jetzt vielleicht im Wörterbuch stehen würde, die kann ich jetzt nicht abrufen, aber es ist ein witziges Bild, ein Witzebild mit pointiertem Text und einem passenden Bild dazu. Aber ich finde, was so ein Meme tragend macht, kann auch ein Sound sein. Das sieht man zum Beispiel auch auf TikTok, da ist das ja ein ganz anderer Mechanismus, der so ein Meme macht, zum Beispiel der Sound, der dann viral geht.
Ich kenne mich auf TikTok überhaupt nicht.
Du solltest dir TikTok runterladen.
Ich weiß nicht, wirklich.
Also wenn du Zeit hast schon.
Und danach habe ich dann keine Zeit mehr.
Dann hast du keine Zeit mehr.
Oder geht es darum, dort auch, also auch mir ist ja daran gelegen, dass die Arbeit, die ich mache, zu vervielfältigen beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen. Das ist der Grund, warum ich auf Instagram bin und mir da so nach und nach mich auch freue, ne, dass das mehr und mehr Leute werden. Aber viele Leute sagen ja, es findet auf TikTok statt. Und ich denke so, wow, das gibt so viel Kritik, was diese Plattform angeht. Du scheinst mir eigentlich eine kritische Seele zu sein. Wenn du sagst, mach das, dann...
Also ich bin, was TikTok angeht, relativ unkritisch, muss ich sagen, weil die Plattform mir schöne Stunden beschert hat bisher.
Also im passiven Sinne. Das heißt, du guckst dort
eher... Ich gucke das sehr gerne an. Also ich bin, glaube ich, zum Scrollen eher auf TikTok als auf Instagram. Obwohl ich jetzt erst kürzlich die Qualität von verrückten Reels von Boomern entdeckt habe. Die mich fesseln, die es auf TikTok nicht so gibt, weil ich glaube, diese Boomer nicht auf TikTok unterwegs sind, die mich aber sehr glücklich machen, wie zum Beispiel ein Modehaus, das, wie war der Name nochmal, das war so ein bisschen wie, ging in Richtung Genussgrößen.
Genussgrößen? Stehe ich da irgendwie auf dem Schlauch? Genussgrößen? Was? Doch, ich stehe auf dem Schlauch.
Ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Laden, da müsste ich nachgucken, aber mein Handy ist da hinten. Aber das war so eine Modenschau von sehr schwierig geschnittener Kleidung, die...
Ach, Genussgrößen im Sinne von Übergrößen, wie es früher hieß. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, das ist irgendwie eine Umschreibung.
Neuschöpfung, die hat es mir angetan. Da denke ich viel drüber nach. Manchmal hat man ja so einen Ohrwurm von einem Wort und das war jetzt der letzte, den ich hatte.
Also zu diesen Memes nochmal. Das sind diese Dinger, die Meme geschrieben werden. Und das sind ja nicht wirklich, es sind ja nicht per se, wenn ich das richtig verstanden habe, lustige Bilder, sondern es sind Fotos. Ja. Und das Lustige daran ist, dass du daraus oder dass Menschen, die mit Memes arbeiten und die Memes herstellen, diesen Fotos eine neue Bedeutung geben, indem sie eine neue Unterschrift darunter setzen. Das ist natürlich ein undankbares Medium, dieses Auditive hier, dieses Radio, so dass wir gleich nur den Versuch starten können, mal zu beschreiben, wie das sein könnte. Vorher aber möchte ich mich dafür bedanken, dass du eine so ausgewogene und abwechslungsreiche Playlist mitgebracht hast, aber vor allem auch, mit welcher Liebe du die Songs beschrieben hast und erklärst, warum du sie mitbringst. Es geht los mit Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Wofür steht dieses Lied?
Also ich erinnere mich vage, weil wenn man 4 Jahre alt ist, dann verschwimmt, glaube ich, die Erinnerung nach knapp 25 Jahren so ein bisschen.
Oder es entsteht diese Art von Erinnerung, die man durch Erzählungen anderer plötzlich so
Richtig.
Hat, ne?
Und in dieser Erzählung stehe ich mit weit aufgerissenen Augen vor dem Röhrenfernseher und bin ganz fasziniert von der in Leopardenanzug gekleideten Shania Twain, die durch die Wüste stolziert mit ihrem leeren Koffer, den sie auch so schön über ihren Kopf schwingt und sich von keinem der Männer abholen lässt, die an ihr vorbeifahren.
Und da hast du dich verliebt in Shania
Twain? Ich glaube schon, also rückblickend würde ich das so einordnen. Und ich finde, Shania Twain hat mich sonst auch ganz gut begleitet.
Svea Mausolf alias Svea Maus ist heute hier zu Gast. Wie soll ich dich vorstellen? Also Queen of Memes ist natürlich schon gut, aber das ist auch nicht unsere Idee.
Habe ich schon oft gehört auch. Ist natürlich immer so ein royalen Titel, den verschmäht man natürlich nicht. Aber
wie würdest du jemandem, der 82 ist und in den letzten 15 Jahren hauptsächlich im Wald gelebt hat, erklären, was du machst?
Ich würde es umschiffen und sagen, ich arbeite in der Buchhaltung. Sehr erfolgreich.
Du machst ja auch, es ist ja auch nicht so, dass du keinen seriösen Job hast, um dein Butterbrot zu verdienen, wenn man so will. Aber da kommen wir gleich erst hin. Wir starten jetzt bei deinem Leben in Frankfurt an der Oder.
Ja.
Deine Erinnerung setzt also relativ früh ein, wie wir gerade festgestellt haben, ungefähr mit 4 Jahren. Was kannst du uns über deine Familie sagen, über das, was in deiner Kindheit so, woran du dich erinnerst, wie das war?
Meine Familie ist relativ klein. Ich habe 2 Halbgeschwister, Mutter, Vater. Ich bin ohne Großvater aufgewachsen, mit aber 2 tollen Großmüttern. Und ich bin in einem Polizeihaushalt aufgewachsen.
Oh.
Ja, mein Vater war Polizist und meine Mutter arbeitet auch bei der Polizei, aber als Angestellte. Und das waren so eigentlich, was ich durch meine Kindheit und Jugend zieht, sind spannende Geschichten am Küchentisch, die den Küchentisch aber nicht verlassen durften.
Ah.
Natürlich tauscht man sich ja aus.
Oh, interessant. Das ja. heißt, du bist auch jetzt immer noch der an die Schweigepflicht gebunden.
Ich würde sagen, ja. Hier verrate ich sicherlich nichts.
Wie schade. Aber wenn man in einem Polizeihaushalt groß wird, dann ist klar, dass man nicht erwischt werden darf beim Klauen zum Beispiel.
Genau, ich hatte auch, also meine ganzen Klassenkameraden zum Beispiel, die waren ganz furchtlos, was so illegalen Musik runterladen angeht oder illegales Filme gucken. Bis heute gehe ich ungern bei Rot über die Straße, wofür ich ausgelacht werde.
Aber nicht von mir.
Ich bin da wirklich ganz streng auch. Ich mag es gar nicht. Ich fahre auch viel Fahrrad und bei Rot halte ich immer an. Und werde dafür auch manchmal beäugt, weil einfach kein Auto kommt und alle sind so.
Aber würdest du... Es ist so leicht, sich darüber lustig zu machen oder sich darüber zu erheben. Aber würdest du sagen, dass dein Wertekanon sich wirklich ein bisschen daran orientiert hat und dass du es gar nicht so schlimm findest, möglicherweise?
Was schlimm finde?
Dass sich dein Wertekanon daran orientiert.
Also was zum Beispiel Straßenverkehr angeht, bin ich großer Verfechter davon, sich an die Regeln zu halten, weil das ist ja auch irgendwie so eine Vertrauensbasis mit allen anderen Verkehrsteilnehmenden. Und da ordne ich mich gern unter, weil es am Ende bedeutet, dass möglichst wenige Leute sich verletzen.
Mhm.
Deswegen schäme ich mich da gar nicht für, mich dran zu halten. Also da bin ich nicht stolz, aber ich mache das ohne nachzudenken und ich falle, also das ist ja auch so ein Moment, wo ich denke, ich kann mich drauf verlassen und dann auch vielleicht ein bisschen Gedanken verloren durch die Stadt zu gehen, weil ich muss nicht bei Rot gucken, ob ich gehen kann, sondern ich weiß, ich kann nicht gehen und dann kann ich auch meine Gedanken schweifen lassen, bis grün ist und dann weiß ich hoffentlich, dass ich drüber gehen kann, ohne nachzudenken.
Bleib in Köln, zieh nicht nach Berlin.
Ja, ich habe ja auch ganz schön Angst im Straßenverkehr.
Rot ist so eine Art Empfehlung. Also, wenn wir Ihnen nahelegen dürften, möglicherweise da vorne, was muss nicht sein. Okay. Ist es denn so, dass wenn diese ganzen Geschichten, was ja dann auch spannend ist, dir werden von deinem Vater oder euch werden von deinem Vater so ganz bestimmte Geschichten erzählt, hat dich das eher zu einem ängstlichen Menschen gemacht, weil du mitbekommen hast, was da draußen wirklich passiert, mal unabhängig vom Fernsehen?
Ja.
Oder hast du das Gefühl gehabt, dadurch, dass dein Vater das ja irgendwie hinzukriegen scheint und es noch andere Polizistinnen und Polizisten gibt, ich bin sicher hier?
Ich weiß nicht, also ich habe mich, glaube ich, immer relativ sicher gefühlt, aber es ist natürlich krass, irgendwie zu erfahren, was draußen so los ist, aber ängstlich hat mich das nicht gemacht. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, auch eher affin, was sowas angeht. Und ich mag gern True Crime, was sicherlich auch sich darin, also das kommt sicherlich auch daher. Und manchmal glaube ich, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber manchmal glaube ich, ich wäre eine unglaublich gute Ermittlerin geworden.
Ja.
Also ich glaube, da hätte ich das Zeug zu gehabt, aber nicht die Lust.
Ich habe gerade noch gelesen, dass die Polizei jetzt Leute bis 47 einstellt, aus Personalmangel. Also du hast noch ein bisschen Zeit, dir das zu überlegen. Wer weiß, wie lange es Memes gibt.
Wer weiß, aber ich glaube, die Anforderungen, die werde ich nicht mehr schaffen.
In der Buchhaltung vielleicht.
Oder als Tatortfotografin.
Ja, stimmt. Na guck. Sag mal, stimmt's, dass du 10 Semester studiert hast?
Ja. Und nicht abgeschlossen.
Oh Mann.
Letztes Jahr habe ich abgebrochen, erfolgreich.
Wie viel hat denn noch gefehlt?
Ach, ich habe vor 5 Jahren mal nachgefragt, wie es ist. Kann mich aber leider nicht mehr genau an den Status erinnern, was mir noch so gefehlt hat. Es war, glaube ich, noch ein bisschen, aber ich bin damals nach Köln gezogen, weil Freunde von mir nach Köln gezogen sind, die ich nicht alleine ziehen lassen wollte. Und dann hat sich da in deren Haus, ist eine Wohnung frei geworden und dann habe ich zugeschlagen, bin hingezogen, habe gedacht, mit der Pendelei, das kriege ich schon hin, um mein Studium abzuschließen, aber das hat dann alles doch nicht so gut geklappt. Mhm. Und dann habe ich auch, ich glaube, ich habe einfach nicht dieses Ego, dass ich diesen akademischen Abschluss unbedingt brauche, diesen Bachelor of Arts in Fotografie. Weiß nicht.
Im Grunde bist du ja Fotografin geblieben, auch wenn die Fotos nicht von dir stammen. Aber irgendwie bekommen sie ja deine Perspektive. Ja. Also es ist nicht, du bist nicht ganz, ganz ab vom Weg, wenn man so will.
Genau, ich bin sehr visuell unterwegs und ich gucke gern Bilder an. Ich glaube, das geht vielen so, die irgendwie im Internet scrollen, dass das so eine, nicht so eine Sucht nach dem Sozialen ist, wie man oft irgendwie hört, diese Social Media, sondern ich glaube, das ist eher so eine Sucht nach Bildern. Ich habe auch einen Freund, der hat zum Beispiel Instagram gelöscht, der scrollt dann halt auf Vinted oder so, aber er hat immer noch Lust, sich Bilder anzugucken auf dem Handy. Das ist ja genau das, also das ist so, wo ist der Unterschied?
Er könnte sich auch eine Zeitung kaufen, ja. Also, okay, gut.
Oder ein Gerhard Richter.
Ich weiß, worauf du anspielst. Williams Blood hast du mitgebracht, ja. Von Grace Jones, das freut mich sehr. Interessanterweise, du hast das Comeback von Grace Jones kennengelernt und das zeigte mir, dass zwischen uns schon ein paar Jahre liegen. Aber gut, ich keine Ahnung, wie alt ich war, als ich Grace Jones kennenlernte, aber hast du dich auch mit den alten Sachen von ihr beschäftigt?
Ich bin der Diskografie von vorn bis hinten. Also das ist mir alles bekannt. Ich war letztes Jahr auch das erste Mal auf einem Grace Jones Konzert und ich find's immer noch komisch, dass wir die gleiche Luft atmen dürfen wie Grace Jones. Also okay. Das hat mich nachhaltig beeinflusst.
Wo ist sie dir über den Weg gelaufen, dass du
sie entdeckt hast? Ich habe 2008 im November, das kann ich ganz genau datieren, weil ich genau weiß, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, nämlich bei Schlag den Raab, ist sie aufgetreten, um das Hurricane-Album zu promoten. Und ich war fasziniert von dieser Person, wusste gar nicht, wer das ist und habe dann alles dran gesetzt, das alles herauszufinden und mich ganz nachhaltig mit Grace Jones beschäftigt, weil ich so diese Art von Musik noch nie wahrgenommen habe und ich war dann ganz hin und weg und auch die alten Sachen und so weiter. Und wenn man dann als junge, homosexuelle Heranwachsende, die irgendwie relativ burschikos aussieht, von einer wirklich coolen Person so Textzeilen hört wie Looking like a man, feeling like a woman und sowas, dann ist das natürlich irgendwie erhebend. Und hat mich, glaube ich, auch dazu gebracht, überhaupt Kunst zu machen oder mich dafür zu interessieren.
Dazu muss man auch sagen, also die meisten Menschen werden das Werk von Grace Jones mehr oder weniger hoffentlich ein bisschen hoffentlich kennen. Weil jedes Cover, also sie hat auch immer mit guten Leuten zusammengearbeitet, ja. Die, ich weiß nicht, wie viel Einfluss sie da selbst drauf hatte. Oder
müsste ich mich ausziehen, aber ich habe sie auch auf dem Arm tätowiert.
Zeig.
Da ziehe ich mich mal aus hier. Ist das schon mal passiert hier? Ich weiß nicht, ob ich den hochkriege, den Ärmel. Also dieses ikonische von Jean-Paul Gaud, ihrem Ex-Mann, mit dem sie ja auch einen Sohn hat, von der Platte Island Life. Ich nörde mir hier richtig einen ab.
Nein, du knöpfst einfach deine Bluse auf und definitiv ist das hier noch nicht passiert. Und Mariam, du filmst das bitte nicht, das ist indiskret. Oh, das hast du. Ich fotografiere es doch mal bitte kurz. Toll. Das ist dieses Porträt, wo sie, das ist wie so eine Yoga-Pose, ne? Der Krieger oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Also sie steht da fast unbekleidet, hat so ein, danke, dass du dich ausgezogen hast.
Kein Problem,
ist auch schön. Nö, mache ich ja gerne, mache ich ja häufiger.
Eben.
Also, sind da noch andere Sachen, auf die wir uns vorbereiten können?
Extra was mit Knöpfen angezogen.
Gut, also schauen Sie sich an, in welchem visuellen Kontext Grace Jones auftaucht. Schauen Sie sich die Plattencover an und die Mode, die sie trägt und die Art, wie sie sich, wie sie auftritt. Und das ist einfach schon sehr one of a kind.
Wirklich, also Gänsehaut. You can't save me.
Radio 1, die Hörbarust. Heute mit der Queen of Memes, Svea Maus. Svea Mausolf ist heute hier zu Gast. Und es gibt ein paar Podcasts, bei denen du schon eingeladen wurdest. Aber für mich gab es jetzt gar nicht so viel in der Recherche, was ich über dich herausfinden konnte oder lesen konnte. Deswegen jage ich dich jetzt durch meinen eigenen Fragebogen, ja, um dich ein bisschen besser kennenzulernen.
Schieß los.
Bist du jemals auf der Autobahn liegen geblieben?
Ja, ich bin mal auf der Autobahn liegen geblieben. Eine Freundin hatte in Hamburg eine Ausstellung und wir sind zurückgefahren nach Köln. Und wir sind im BMW ihrer Mutter gefahren. Sie, die Mutter von Heike ist Spediteurin für Holz.
Das finde ich jetzt schon lustig. Hab ich jetzt, ja.
Und hat also viel mit Kraftfahrzeugen zu tun. Und wir haben dann beim ADAC angerufen, wurden abgeschleppt zu so einer Werkstatt und haben dann unser Leid geklagt und wir wurden so ein bisschen abfällig angeguckt und dann hat Heike ihre Mutter angerufen und Heikes Mutter hat dann gesagt, gib mir mal den Mann. Und dann hat der Mann alles für uns gemacht nach den kurzen Unterhaltungen und wir wurden da wie Königinnen behandelt mitten in der Nacht.
Guck mal, was so eine einfache Frage für Heiterkeit auslösen kann. Bist du schon mal beim Klauen von einem Detektiv erwischt worden?
Mehrfach.
Was? Also vorhin, gerade diese Frage wollte ich eigentlich mir schenken, weil ich dachte, hättest du ja vorhin erzählt, als ich gesagt habe, niemals darfst du klauen als Tochter von Polizisten.
Naja, dann zieht man weg fürs Studium, hat kein Geld, denkt, das fällt ja eh nicht auf, man denkt, man hat die obere Hand. Und dann passiert's doch und der Rucksack war voll mit vielen Dingen und dann wird man erwischt, einem rutscht das Herz in die Hose.
Ja.
Ja, dann kriegt man eine Vertragsstrafe, eine Anzeige und klaut erstmal nicht.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Aber das bis zum nächsten Mal, liebe Kinder, sagt sie jetzt nur so, weil man das meint sie nicht so. Man hört ja dann irgendwann auf.
Irgendwann hört man auf und dann traut man sich auch nicht mehr.
Ja, also man möchte nicht wegen irgendeinem Schokoriegel eine Vorstrafe haben.
Ja, oder totes Meersalz-Shampoo.
Totes Meersalz-Shampoo.
Und dann musste ich da bei einem Drogeriemarkt auf der Treppe sitzen.
Ja.
Und alle sind an mir vorbeigelaufen und wussten genau, was ich gemacht habe. Und dann kamen die Polizei, die Kollegen. Und haben meine Daten aufgenommen und dann sind die gegangen und ich bin denen hinterher, weil ich dachte, ich muss mit auf die Wache. Ah. Ich dachte, es ist noch nicht vorbei und die haben mich dann ausgelacht und waren so, wir nehmen dich nicht mit, bleib mal hier. Ja, und dann geht man auch nicht mehr zum nächsten Drogeriemarkt, sondern zum...
In die Kirche.
Ja, gut. Ja, richtig, Amen.
Um die Sünden.
Das ist unangenehm.
Genau. Ja. Ich bin mal von einem einäugigen Kaufhausdetektiv erwischt worden. Kannst du dir vorstellen, wie schlecht ich mich angestellt habe? Und zwar ich habe einen Rider geklaut. Das hieß noch nicht mal Twix damals. So lange ist das her. Oh Gott, war mir das unangenehm.
Ja, ist schrecklich.
Scheiße. Und dieses jemanden warten lassen gehört natürlich auch echt dazu. Mhm. Ne? Das ist ein bisschen zermürbungs... Also ich finde das super. Also rückblickend war das pädagogisch für mich gut. Aber gut. So, hast du schon mal einen Baum gepflanzt?
Ich habe mal daneben gestanden.
Das zählt das eigentlich zählt, auch, ja.
Aber es war relativ unspektakulär.
Und weißt du noch, was es für ein Baum war?
Im Zweifel ein Apfelbaum.
Gut.
Ja.
Jo. Bist du schon mal von einem Baum gefallen?
Nee.
Bist du schon mal am ersten Urlaubstag wieder zurückgekehrt?
Ich bin mal von einer Klassenfahrt ganz krank wieder zurückgekehrt nach dem zweiten Tag, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich hatte nicht unbedingt Heimweh, aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Ich bin ja in Frankfurt-Oder groß geworden und ich habe Polnisch gelernt auf dem Gymnasium, was eine super schwere Sprache ist, wovon auch nicht viel hängen geblieben ist. Und wir hatten dann Austauschschüler und ich war zu dem Zeitpunkt, als die zugeteilt wurden, die Partnerschüler, war ich leider krank. Und dann habe ich wirklich den letzten Brief bekommen und das war so eine ganz ganz schwierige Gegend. Dafür kann auch die Austauschschülerin nichts und rückblickend ist es natürlich irgendwie nicht der beste Move, aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt dort. Wollte so schnell wie möglich wieder nach Hause und dann...
Da hattest du diese Bronchitis, dieses schwere...
Diese ganz schwere und ich konnte kaum reden und nicht aufstehen und das Fieber und...
Ja, nee, dann fährt man lieber nach Hause.
Richtig.
Ja. Was war das denn für eine Zeit? Wusstest du da schon, dass du fotografieren würdest? War das schon damals dein Wunsch? Bist du rumgelaufen und hast Bilder gemacht?
Also ich glaube, dass der Wunsch, was Kreatives zu machen, war schon immer da. Das war dann irgendwie aber nur schwierig rauszufinden, wie ich das anstellen kann. Weil ich glaube, so der Wunsch, Kunst zu studieren, ist ja ein großer, mit dem man auch als Eltern erstmal klarkommen muss. Und ich glaube, das mit der Fotografie war so ein Weg, das so ein bisschen
pragmatischer
und auch mit ein bisschen mehr Zukunftschancen irgendwie durchzukriegen. Und ich habe dann in der Schule, es gab so einen abgetrennten Bereich, wo der Kunstunterricht stattgefunden hat. Und da war so ein Dachboden und da lag eine ganz alte Kamera. Und da war ich so fasziniert, auch von der Mechanik, wie das klingt, wie das funktioniert, und habe mir dann einen Mittelformatfilm gekauft und dann das mehr schlecht als recht reingefriemelt und mich angefangen für analoge Fotografie zu interessieren. Und dann irgendwann kam auch der Entschluss, dass ich das gern studieren würde, und habe das dann gemacht.
Hat es was geändert? Ich kann das jetzt zeitlich leider überhaupt gar nicht richtig einordnen, aber die digitale Fotografie hat ja alles komplett auf den, also, oder sagen wir mal, vieles komplett auf den Kopf gestellt, sodass du auch wenn jetzt Puristen widersprechen werden, und mit einer Leica kriegst du sicherlich nochmal ganz andere Bilder hin, und das kannst du wahrscheinlich nicht mit irgendeiner App oder noch nicht, aber das, was uns reichte, und was man jetzt mit einem ganz normalen Smartphone in der ganz normalen Bildbearbeitung hinkriegt, ist ja wirklich beeindruckend. Das hätte ja vor 20 Jahren hätte uns das umgehauen.
Ja.
Hat das irgendetwas, also als du angefangen hast, Fotografie zu studieren und, wie du sagst, dich für analoge Fotografie zu interessieren, war das bewusst so eine Entscheidung für dieses Konservative und dieses eher eigentlich nicht mehr aktuelle?
Also das Analoge ist ganz fest ins Studium eingebettet. Also man hat in den ersten Semestern von der Pike auf gelernt, wie man Filme entwickelt, wie man Schwarz-Weiß-Abzüge macht mit diesen ganzen Becken und der Chemie, yeah, und dann auch Farbabzüge, wie man dann diese Farben zusammenmischt im Grunde. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch den digitalen Part, weil diese ganzen farblichen Zusammenhänge, wenn man die einmal in so einer Dunkelkammer versteht, dann versteht man die auch im Digitalen, weil die ganzen Programme wie Photoshop zum Beispiel, die bauen ja auf dieser analogen Technik auch nur auf. Und so Tools, die man zum Beispiel an der Seite bei Photoshop findet, die machen im Grunde auch Dinge, die man analog machen kann, wie zum Beispiel abwedeln oder nachbelichten und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, und es ist natürlich total spaßig, da in der Dunkelkammer mit 30 anderen
ja,
so seinen Spaß zu haben und sich da auszuprobieren.
Das ist schon ein Argument, Fotografie zu studieren und einfach nicht aufhören zu wollen. Auch nicht im zweiten Semester, oder? Weil es so toll ist in der Dunkelkammer. Okay, alles klar. So, die nächste Musik kommt von Sade, I Will Be Your Friend. Warum?
Sade hatte, also mal ganz abgesehen von dem Song, hat ja wirklich auch wieder nur Hits, ähnlich wie Grace Jones. Und ich erinnere mich an ein Jahr, in dem ich mit Freunden rauf und runter Sade gehört habe, mit denen ich auch heute noch sehr eng befreundet bin. Bei einem habe ich jetzt zum Beispiel hier in Berlin übernachtet, und der hat ganz ohne den Zusammenhang jetzt, dass ich hier bin und über Sade rede, auch nochmal davon angefangen, wie krass es eigentlich war, dass wir da in unserem Uni-Atelier das nur rauf und runter gehört haben. Und ich finde das eine Begleitung für gute und für schlechte Zeiten. Ich erinnere mich auch an einmal, da sind wir von der Party zurückgefahren im Auto. Der Fahrende war natürlich nüchtern. Björn, der trinkt nicht so gerne.
Shoutout an Björn.
Björn, wirklich. Der war auch schon mal live bei Sade als Stagehead.
Ach, guck.
Voll neidisch, aber kann ich alles haben. Jedenfalls konnte ich an dem Abend auch nicht einen Platz im Auto ergattern und habe mich dann bereit erklärt.
In den Kofferraum.
Ja, das ist für mich eigentlich kein Problem.
Das war ein Scherz. Wirklich in den Kofferraum?
Ja, und dann habe ich mit dem Kopf auf dem Regenschirm gelegen und vorne wurde laut Sade mitgesungen und ich habe da hinten leider gekotzt.
Aber wir reden nicht von einem Kombi, das war ein geschlossener, warst du wirklich wie...
VW, so ein kleiner VW.
Mit einer Klappe und du hast da drin gelegen?
Ja. Kein Problem.
Nie hat sich hier jemand ausgezogen. Nie hatten wir, glaube ich, einen Gast, der in einem Kofferraum lag, wenn es eine Kofferraumklappe gab. Gut, wir hören Sade, I Will Be Your Friend. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie können sich die unterschiedlichsten Gespräche auch als Podcast anhören über die ARD Audiothek, über YouTube. Wahrscheinlich sprechen Sie das schon mit. Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. Sie können übrigens auch die Hörbar kostenfrei abonnieren. Wie finden Sie das denn? Das können Sie auch jederzeit wieder rückgängig machen. Kostet keinen Cent. Dann verpassen Sie kein Gespräch. Und wir würden uns freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie die Hörbar positiv bewerten als Podcast. Und wenn Ihnen das Gespräch nicht gefällt, dann vergessen Sie es einfach. Sie können sich Gespräche anhören, zum Beispiel mit Joachim Krohl, Monchi, Martin Rütter, Guido Maria Kretschmer, Thorsten Sträter, Eva Karl Faltermeier, Dirk von Lozo, El Hotzo, René Polisch, Charlie Hübner, Ina Müller, Annette Benjamin, Kat Menschik. Sehr, sehr unterschiedliche Leute. Karin Mioska. Und heute ist Svea Maus zu Gast, die jetzt gerade in meinen Fragebogen hineingeraten ist. Bist du schon mal sitzen geblieben?
Nein.
Bist du schon mal sitzen gelassen worden?
Nö.
Glück gehabt. Bist du schon mal von einem Schiff aus ins Meer gesprungen?
Ja.
Von einem das, Boot wahrscheinlich ja. eher, ne?
Das war in Griechenland auf Korfu. Da war ich mit meiner Freundin in unserem ersten Urlaub und es war die ganze Zeit sehr, sehr, sehr ruhige See. Und an unserem letzten Tag dachten wir holen uns ein Boot und dann fahren wir raus. Und da war es leider nicht mehr so ruhig und es war hoher Wellengang. Wir haben uns so Essen eingepackt und wollten ganz entspannt auf dem Boot frühstücken auch. Ich habe eine Playlist gemacht, es war alles vorbereitet für den The Beach, der Filmtag, den ich mir da ausgemalt habe. Und erstmal war der griechische Mann, der uns das Boot erklärt hat, total unfreundlich und hat war sehr respektlos. Der dachte, ach, zwei Frauen, die rufen eh gleich wieder an. Und dann haben wir den Motor gestartet und dann sind wir so über die Wellen und eigentlich nach 5 Minuten wurde mir übel. Und dann sind wir irgendwann...
Wie damals im Kofferraum.
Zum Glück wird mir auf dem Fahrrad nicht schlecht, noch nicht. Und dann sind wir mal ins Wasser gesprungen, um das irgendwie so ein bisschen auszugleichen, dieses Geschaukeln.
Bei dem hohen Wellengang seid ihr erstmal ins Wasser gesprungen.
Richtig, und dann wieder hochgeklettert, dann habe ich den Motor nicht mehr angekriegt, dann habe ich gekotzt, dann haben wir den Bootsverleih angerufen, dann wurden wir gerettet und dann habe ich im Bett in der Unterkunft auf den Ventilator gestarrt, bis es aufgehört hat, sich zu drehen. Und dann sind wir vom Strand aus in die Wellen.
Es ist furchtbar, wenn man so einen Tag erlebt, aber es ist toll, ihn zu erzählen.
Ja.
Hat die Beziehung gehalten?
Ja.
Gut. Vielleicht hat sie gerade deswegen.
Ich glaube auch.
Gleich so eine Belastungsprobe. Weißt du, du willst so Honeymoon, hey, das wird total schön. Ich werf dir die Oliven in den Mund.
Und dann habe ich die bitte. Wassermelone ins Mittelmeer gekotzt.
Bist du schon mal auf einen Seeigel getreten?
Nein. Ich habe nämlich immer... wenn ich in
Badeschuhe an.
Ja.
Wirklich?
Ja,
du
so
bist ein Meme.
Wirklich?
Du bist wirklich ein Meme. Was steht da drunter? Was steht unter dieser Frau?
Geht die nicht bei Rot über die Ampel und trägt Badeschuhe.
Okay. Badeschuhe sind so ein Ding. Also ich glaube, die Badeschuhindustrie, die fliegt so unterm Radar, aber eigentlich ist das eine ganz, das ist wahrscheinlich so eine Mafia, denn es gibt so viele Strände,
ja,
an denen man nicht ins Meer gehen kann ohne diese scheiß Badeschuhe, die nie gut aussehen. Das heißt aber, irgendwann am dritten Tag kapituliert man und geht dann in so einen Shop in der dritten Reihe vom Meer, damit es nicht mehr so teuer ist, wo auch die ganzen Kescher stehen, ja, und diese Luftmatratzen, auf denen Ahoi steht. Und dann kauft man sich so blöde, vielleicht noch durchsichtige, weil man denkt, das sieht besser aus, Badeschuhe, die aber auch sehr schwer sind.
Ja.
Und dann sagt man sich, ich nehme die nicht wieder mit, die lasse ich hier stehen. Und man packt sie dann am letzten Tag doch ein und man denkt, ja, dann habe ich sie eben. Und dann vergisst man sie aber beim nächsten Urlaub, weil man denkt, die brauche ich nicht. Und dann kauft man das wieder.
Ich mache das ja so, ich kaufe mir immer so sehr funktionale Sandalen, so Trekking-Sandalen, die kann man nämlich auch im Wasser anziehen. Die sehen dann noch so aus, wie man sie haben möchte. Und man kann sie die ganze Zeit eigentlich anlassen. Das
Wobei
ist so meine
ja,
Strategie.
Eigentlich ist es ja scheißegal, weil wer soll einen denn sehen unter Wasser?
Eben.
Also da müsste man schon sagen, und dann war da der Sohn oder die Tochter von Poseidon und die sind plötzlich vor mir aufgetaucht und haben gesagt, ich habe mich in dich verliebt, aber du hast ja wahnsinnig hässliche Schuhe. Badeschuhe? Okay, gut. Letzter Song im ersten Teil der Hörbar. kommt von, und das freut mich sehr, Dolly Parton, Light of a Clear Blue Morning.
Ja.
Aber die Geschichte dazu, das Stichwort, klingt hochdramatisch. 2019, Unfall, wäre fast gestorben.
Ja, richtig. Das ist so ein bisschen eine Zäsur, würde ich sagen, in meinem Leben. Aber auf die positivste Art, also so positiv sowas sein kann, so ein schwerer Unfall. Ich bin da während eines Techtelmechtels runtergefallen.
Wie runtergefallen?
Das war in dem Atelier eines Freundes in einer alten Farbfabrik in Köln, also mit sehr hohen Decken, wo mehrere Ebenen eingebaut waren. Und auf der obersten Ebene stand ein Bett zur Verfügung.
Zur Verfügung?
Ja. Wo es dann, zur Sache ging. Und ich bin am Fußende aus dem Bett gestiegen und mit einem Schlüpfer in der Hand 6 Meter auf meinen Arsch gefallen und habe mir 9-fach das Becken gebrochen und auch 2 Wirbel, aber auf die Art, dass es nicht
wehtat.
Zu einer Querschnittslähmung geführt hat. Also ich hatte wirklich sehr großes Glück. Ich bin auch gegen ein Regal gefallen, habe mir selbst eine verpasst.
Mit der Faust, habe mir ein bisschen die Achsel
aufgeschnitten, bin aber mit dem Kopf sehr glücklich zwischen diesem Regal und Leinwänden gelandet.
Kunst kann dein Leben retten.
Absolut, wirklich. Und dann wurde ich abgeholt, alles sauber gebrochen. Es war natürlich dann darauf folgend.
Eine Scheiß Party, die war dann natürlich alle so sauer auf dich.
Alle waren vor allem glücklich, dass ich noch da bin.
Ja.
Also es war unfassbar, auch wenn man irgendwie vorher mal unsicher war, was so Freundschaften angeht und so weiter und an sich selber zweifelt, war das für mich sehr rührend und ich blicke da wirklich glücklich drauf zurück, wie vielen Leuten ich im Krankenhaus besucht wurde. Also die
Wie lange musstest du denn im Krankenhaus?
Ich war nur 10 Tage im Krankenhaus. Also es war dafür, wie schrecklich es klingt, bin ich ganz gut verheilt und relativ schnell und habe meinen Überlebenswillen gezeigt. Und die schwierige Zeit kam nach dem Krankenhaus, wenn man dann irgendwie verheilen muss. So ein Knochenbruch, der dauert ja 6 Wochen.
Bist du in so einem Gipsbett oder was ist denn, wie bist du in so einem Gerüst gewesen?
Ich durfte mich die ersten 4 Tage, glaube ich, nur aufstellen in so einem 45-Grad-Winkel.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel und dann musste ich erstmal abschwellen. Ich hatte keine inneren Verletzungen, da war ich sehr glücklich drüber und dann wurde ich nach dem 4. Tag verschraubt. Und dann durfte ich mich wieder zumindest hinsetzen. Ich durfte dann über die Genesungsperiode mein Bein nicht belasten. Ich war auch eine Weile im Rollstuhl und da habe ich dann viel Dolly Parton gehört, wie sie davon singt, dass man im Käfig eingesperrt ist, aber irgendwann wieder raus darf. Und habe auch mal die ein oder andere Träne verdrückt. Aber ja, das ist immer schwierig, glaube ich, zu behaupten, dass sowas Einschneidendes das Leben verändert. Aber es ist natürlich irgendwie so ein Moment, aus dem ich schöpfen konnte auch und
das glaube ich,
der mich unkaputtbar gemacht hat im Grunde. Also mich kann wirklich nichts mehr so richtig erschüttern, ehrlich gesagt.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht, also nicht. Aber
sowas so, überlebt zu haben, erstens. Ja. Und dann, wie du sagst, dieses Feedback von den Leuten, die um dich herum sind, das ist eine super Sache.
Ja, unbezahlbar.
Was wirklich. Mich wirklich aber noch interessiert, ist das Telefonat, das du mit deiner Mutter geführt hast. Also die dann sagte, Kind, wie konnte das passieren? Ist das Wort Slip gefallen?
Nein, das ist alles, das wurde unter den Teppich gekehrt.
Dann hören wir jetzt Dolly Parton. Svea Mausolf, Svea Maus ist heute hier zu Gast. Wir wollten uns herantasten an das, was man unter einer Meme Queen verstehen kann. Und gehen aber vielleicht noch etwas voran in deiner Biografie, um zum Hier und Jetzt zu kommen. Was wir schon wissen, was wir schon haben, ist allerhand, möchte ich an dieser Stelle einfügen. Also wenn Sie jetzt erst einschalten, dann müssen Sie sich den Rest unbedingt nochmal als Podcast anhören. 2013 beginnst du mit dem Fotografiestudium in Essen. Das, wie wir wissen, dass du abgebrochen hast nach 10 Semestern. Du lebst in Köln. Du hast aber auch angefangen zu malen und in der Bildbearbeitung gearbeitet. Kannst du diese Zeit selbst ein bisschen vervollständigen?
Also ich bin ja nach Köln gezogen und war dann auch erstmal so ein bisschen unterwegs. Hatte
auf Partys
mit Freunden, hatte mein Atelier, habe so mich versucht irgendwie in der bildenden Kunst wiederzufinden, ohne mein Studium abgeschlossen zu haben. Aber ich habe sehr genossen, im Atelier zu sein, zu malen, irgendwelche Sachen zu basteln. Und
Fotografie und Malerei sind ja nun zwei sehr unterschiedliche Schuhe.
Das stimmt.
Also wie kommst du, oder Paarschuh, wie man sagt, wie bist du mit der Malerei in Berührung gekommen?
Ich glaube, ich mochte das schon immer als Kunstform. Und ich hatte ja schon gesagt, dass das mit der Fotografie eher so ein Kompromiss war, irgendwie überhaupt Fuß zu fassen und überhaupt über das Studium zu verstehen, wie so eine Branche funktioniert, was ich, glaube ich, als ich es dann verstanden habe, eher abstoßend fand, weshalb ich mich auch irgendwann abgewandt habe von der klassischen bildenden Kunst und Memes gemacht habe. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich 2012 bei Martin Kippenberger in der Retrospektive war, hier im Hamburger Bahnhof in Berlin, und ich sowas vorher noch nie gesehen habe. So eine Fülle an Ausdruck, und ich total verknallt war in diesen Künstler, der natürlich auch rückblickend hatte, der auch seine paar dunklen Seiten und war ein kleiner Showy, aber für mich als Künstlerin hat mich das auf jeden Fall so ein bisschen weitergebracht.
Weil es so nahbar und provokativ war?
Richtig, ich glaube, die Provokation und dieses Schnippische und dieses sehr auf den Punkt Gebrachte hat mich, glaube ich, sehr fasziniert. Und diese Plakate mit diesen sehr kurzen, bündigen Slogans und überhaupt diese Idee, jemanden für einen malen zu lassen, das hat für mich, und vielleicht klingt das jetzt für Leute, die auch Kunst studiert haben oder sich für Kunst interessieren, weiß ich nicht, ein bisschen langweilig, aber für mich waren das so Initialmomente und Schlüsselmomente, überhaupt sowas zu verstehen, was überhaupt geht, weil ich komme nicht aus einem Haushalt, wo einem das in die Wiege gelegt wurde, und für mich war das so ein Moment und auch dann später so ein Wunsch, auch so jemand zu sein.
So jemand zu sein.
Ja.
Der Sachen herstellt, die andere Menschen inspirieren.
Genau, und auch so eine, mich hat auch die Fülle fasziniert, also der hat ja nur rausgehauen. Und
das machst du auch.
Das mache ich ja jetzt auch, und das ist jetzt auch, ich fühle mich darin total wohl, dass ich auch direkt irgendwie eine Resonanz bekomme für das, was ich raushaue. Ich habe niemanden mehr, der dazwischen geschaltet ist. Ich muss nicht irgendwie monatelang dafür kämpfen, irgendwo eine Ausstellung zu haben, die Ausstellung vorzubereiten, sondern das, was ich mache, ist fertig und das kann ich auch direkt irgendwie präsentieren. Das habe ich mit meiner bildenden Kunst auch gemacht. Also ich habe ja den Zugang zum Internet, aber es ist dann irgendwie noch was anderes, weil es ja dann doch ein anderes Medium ist.
Wir haben hier leider gar nicht so häufig Künstlerinnen oder Künstler zu Gast. Ich erinnere mich aber an ein sehr eindrucksvolles Gespräch eindrucksvoll, weil der Gast sehr eindrucksvoll ist. Jonas Burgart, der Maler ist, der hier auch in Berlin lebt und der sehr erfolgreich ist und der auch für seine Bilder schon längst, also das ist für Normalverdiener überhaupt gar nicht bezahlbar. Also er hat es geschafft. Er hat allerdings auch so ein, tja, wie soll ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, klassischen Künstlerweg ist er gegangen, so hat er es zumindest erzählt. Und da klang es danach, als hätte er gar keine Wahl. Also als sei er ein Getriebener und hat eher auf alles andere verzichtet, als darauf, sich eine neue Tube Kaminrot-Ölfarbe zu kaufen. Ja, dann lieber das und dann eine Tüte Suppe als irgendwie ein Weißbrot oder so, wie auch immer. Das ist ja auch das, was man hören will, wenn man möchte, dass Künstlerinnen und Künstler Getriebene sind. Zumindest gehört das noch zu dem, ein bisschen so zu dem Impetus oder zu dem Klischee, an dem man, finde ich, festhalten will, weil wer satt ist und saturiert, der macht vielleicht auch eine andere Art von Kunst oder kann der überhaupt Kunst machen?
Ich finde es eigentlich total blöd, wenn man sich so quält dafür. Also ich habe genug Freunde, die sich quälen aus der Kunst oder die sich daran auch ein bisschen aufgeilen und diesem Image nacheifern oder meinen, meine Kunst kann nur gut sein, wenn ich leide, wenn ich Scheiße fresse. Aber ich finde, wenn ich keinen Spaß an dem habe, was ich mache, dann hätte ich auch in der Bank anfangen können. Was sicherlich denn, auch Leuten Spaß macht. Also
vielen Leuten bestimmt. Was ist denn, also kann man das überhaupt sagen? Es ist, also ich nehme es dir auch nicht übel, wenn du sagst, vor dieser Antwort, da nehme ich Reis aus. Aber was ist denn Kunst oder hat Kunst eine Art von Verantwortung? Denn nicht ohne Grund ist es ja nach wie vor so, dass eher aus Krisen, aus Schmerz heraus große Dinge entstanden sind. Ja. Manchmal auch als Auftragsarbeit. Und das war auch schon immer so, ganz klar. Aber Kunst gilt ja gemeinhin auch als Vehikel der Provokation, der notwendigen Provokation einer Gesellschaft.
Also ich bin auch jemand, der gelitten hat und der seine Traumata hat. Und ich glaube auch, dass mein Humor erst daraus richtig entstehen konnte. Und es gibt Dinge, die sind doof, die passiert sind, aber ich liebe mich selber und deswegen kann ich irgendwie alles akzeptieren, was so passiert ist oder was man so für Steine in den Weg gelegt bekommen hat oder die man sich selber in den Weg gelegt hat. Aber im Hier und Jetzt, für mich, muss ich sagen, habe ich entschieden, für das, was ich machen will, muss ich nicht leiden. Ich muss jetzt nicht, natürlich habe ich Stress manchmal in dem, was ich mache und manchmal funktioniert es auch nicht, aber ich muss mich jetzt nicht extra so einer Selbstkasteiung unterziehen, um gute Kunst zu machen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen Quatsch und ich finde, das hat auch viel mit so Männeregos zu tun, die gestreichelt werden wollen oder die sich selber irgendwie dadurch so eine spezielle Ernsthaftigkeit aufstülpen wollen, die aber völlig Quatsch ist. Also wenn ich mir ein Kunstwerk ansehe, sehe ich ja nicht direkt den Schmerz desjenigen oder den Spaß, den er hatte oder so. Und deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen over the top und manchmal muss ich darüber auch lachen.
Verstehe ich. Und dass du jetzt die Männer-Egos reinbringst, hat natürlich damit zu tun, dass der Kunstmarkt unverändert, es war nie anders, extrem von Männern dominiert wird. Und es tut mir auch wahnsinnig leid, wenn es da jetzt Leute gibt, die sagen, sie fühlen sich da mit vereinnahmt und das wird zu sehr auch verallgemeinert. Nichtsdestotrotz ist es so, was die Preise angeht, was die Möglichkeiten angeht auch, also da klaffen extreme Unterschiede, ne?
Immer noch. Also das habe ich ja auch gemerkt, das merken meine Kolleginnen besonders, die immer noch ihr Bestes geben und auch ganz, ganz tolle Kunst machen. Aber es ist natürlich immer noch dieser große Unterschied. Wir leben immer noch im Patriarchat und auch wenn wir uns langsam herauskämpfen, immer noch, ist es immer noch nicht so, dass wirklich Klopf auf Holz. Und das ist natürlich schade zu sehen, dass man, so sehr man kämpft, immer wieder zurückfällt als Frau.
Du hast dann einen Schlussstrich für dich gezogen, was diese Szene und diese Branche angeht. Ich habe auch dieses Thema nur noch mal zurückgeholt, weil ich es ungewöhnlich fand, dass jemand sagte, ich habe mir dann in meinem Studium diese Branche angeguckt oder um diese Branche kennenzulernen, hast du, glaube ich, gesagt. Du hast nicht den Satz gesagt, um Kunst zu machen, sondern um diese Branche kennenzulernen, was natürlich nicht ausbleibt. Denn wenn du Kunst machst und du willst ausstellen und so, dann hoffst du, du wirst eingeladen zu einer Gruppenausstellung und dann liegt's an irgendwas, dass du es nicht und dann kommst du nicht voran und du weißt nicht, wie willst du jetzt Geld verdienen und Jobs und das ist das, was du beschrieben hast mit deinen Freundinnen und Freunden wahrscheinlich, die einerseits nicht vorankommen und das auch vielleicht andererseits wie so ein Motor brauchen manchmal, wie so eine Selbstkasteiung oder so, aber unterm Strich ist es ist ja wirklich sehr komisch.
Am Ende braucht man Vitamin B und wirklich die Fähigkeit, jemandem ein Ohr abzukauen im richtigen Moment.
Oder abzuschneiden,
genau. Aber
Oder selbst. Ja, vielleicht könnte das dann noch mal ein Weg sein.
Schon wieder einer gelitten.
Stimmt. Mann. Okay, die Witwe von Van Gogh wird uns jetzt eine wütende E-Mail wahrscheinlich schreiben. An hörbar@radio1.de. Wir werden die selbstverständlich beantworten. Gut, Musik. Jungle Jezebel. Divine.
Ja.
Oh, du hast geschrieben, pass auf. Ich liebe alles, wofür Divine steht. Ich liebe John Waters. Ich liebe Disco, Party und Exzesse. Wären Zeitreisen möglich, würde ich ohne mit der Wimper zu zucken ins Jahr 1977 nach New York reisen und wäre für die nächsten 3 Jahre im Studio 54 und würde nicht mehr herauskommen.
Ja.
Das ist schön. Also du solltest mehr als diese One-Liner schreiben. Du solltest wirklich.
Ich hatte solche Texte, die ich dann gekürzt habe, weil dann in deiner E-Mail Miriam Stichwort stand und ich war unsicher, ob das ein Tippfehler war oder ob ich nur ein Wort schreiben soll. Und dann dachte ich, ist aber zu wenig.
Du beziehst das auf was völlig Falsches, wenn ich sage, du sollst schreiben, sollst du andere Sachen schreiben. Du sollst Geschichten schreiben. Was machst du?
Ja.
Das machst du.
Ja.
Auch, schon auch länger. Für dich?
Ja.
Also ich weiß, dass du für Marin Kreumann, für die ARD-Serie oder Sendung arbeitest. Machst du das noch?
Da habe ich jetzt gerade meinen ersten Sketch-Entwurf, mein erstes Drehbuch abgegeben.
Glückwunsch.
Und das war ganz aufregend. Also das habe ich noch nie gemacht. Und das war irgendwie schön zu erfahren, ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass mir das liegt. Und
ja.
Bin gespannt, wie es umgesetzt wird und wie es jetzt weitergeht. Jetzt kommt erstmal ein Feedback, dann kommt die zweite Fassung, aber ich lass mich da treiben.
Gut. Brauchen wir noch irgendeine Info für den Song?
Ich bin einfach, glaube ich, sehr inspiriert von John Waters und allem, was er geschaffen hat. Und darunter fällt natürlich auch Divine. Divine hat sich natürlich auch selbst erfunden.
Mhm.
Aber ich liebe den Humor und ich finde super wichtig, was Divine gemacht hat. Ich meine,
für die queere Szene.
Für was Divine für die queere Szene gemacht hat.
Svea Mausolf alias Svea Maus ist heute hier zu Gast. Möglicherweise, und das wäre gar nicht so schlimm, kennen Sie Svea noch gar nicht. Über kurz oder lang wird das anders sein. Wenn Sie auf Insta und TikTok viel unterwegs sind, dann haben Sie mit Sicherheit schon mal über eines Ihrer Memes gelacht oder folgen ihr längst. Fast 200.000 Follower hast du inzwischen auf Instagram. Und dein erster öffentlicher Auftritt war nach wenigen Tagen ausverkauft. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Du steckst auch mitten in dieser ersten Tour.
Richtig.
Ich möchte an dieser Stelle schon mal, aber das machen wir am Ende nochmal, am Ende des Gesprächs, auf noch zwei ausstehende Lesungen oder Shows, wie auch immer man es nennen will, hinweisen.
Es sind Lesungen und ich habe ja mit dem Verlag Woland und Quist einen Abreißkalender rausgebracht.
Ja. Mach ruhig noch Werbung für den.
Genau, kauf den kann man auch mitten im Jahr anfangen, der ist nämlich ohne Datum. Und ohne Wochenenden, richtig. Der ist nämlich fürs Büro und die Lesung, die mache ich mit einem Freund zusammen, mit Julius Vapiano, das ist sein Künstlername. Und wir haben übers Lohnarbeiten geschrieben.
Lohnarbeiten.
Richtig.
Also das, was Menschen tun, wenn sie angestellt sind.
Richtig. Also Julius und ich, wir sind beide Künstler, die gezwungen sind, aufgrund ihrer Herkunft aus nicht so reichen Elternhäusern neben der bildenden Kunst auch schuften zu müssen. Und fanden, dass die Geschichten, die wir erlebt haben in unserer Lohnarbeit,
erzählenswert
sind.
Okay.
Und ich arbeite im Büro, ich schreibe auch über meine Kassiererjobs, Kassiererinnenjobs, und Julius hat immer in Küchen gearbeitet, bis jetzt auch. Na, ich will es nicht Kochkunst nennen, weil es klingt immer so, das mag er auch nicht, aber er kocht auch als Kunst und hat viel dort auch gelernt und viel erlebt, und das sind wirklich sehr witzige Geschichten, die wir da
kann ich mir vorstellen. Was noch aussteht, was wir noch teasen können, wäre der 18. Mai in Wien im Stadtsaal. Und es gibt für München, weil das ruckzuck ausverkauft war, am 21. Mai noch einen Zusatztermin. Du kommst im Oktober dann wieder oder beziehungsweise setzt die Tour fort oder machst eine neue Tour und dann geht es dann nach Hannover, nach Dresden, nach Leipzig. Aber jetzt erst nochmal der Hinweis, 18. Mai Wien. Und 21.05. der Zusatzshow in München. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir mal versuchen, hier auf diese rein auditive Weise zu erklären, was so Funny Slides, was so ein Meme sein könnte. Die Anmutung, die Ästhetik der Bilder, mit denen du bevorzugt arbeitest, kennen Menschen, die versuchen, eine Ferienwohnung in Deutschland zu mieten. Darauf kann man das vielleicht auf den ersten, zweiten und dritten Blick mal, ich will nicht sagen beschränken, aber das ist diese Art von Ästhetik, wo du das Gefühl hast, wirklich?
Ja.
Also, wow. Birkenfurnier, achteckige asymmetrische Schrankwände, königsblaue Bettwäsche, Frottee-Handtücher, die zu Elefanten oder Schwänen geformt sind, Senf, Marionetten hängen an Wänden, allerlei.
Ja. Ein schöner, gesunder deutscher Mittelstand, ohne Geschmack.
Ja, wirklich. Also es klingt automatisch so, als würde man sich erheben. Und irgendwie hast du eine gute Art gefunden, eben nicht auf die Leute herabzuschauen, sondern eine eigene Geschichte aus diesen Memes zu machen. Nämlich Sätze, Plattitüden, Floskeln, die man kennt und die du mit diesen Fotos zusammenbringst. Also, da ist zum Beispiel ein Mann Anfang 60, schaut den Betrachter an, so ein bisschen die Perspektive nach unten, und darunter steht: Weißt du noch, wie ich dich immer vor den Fernseher gesetzt habe, anstatt mich um dich zu kümmern? Nächster Slide ist eine Mit-60erin ungefähr, flotter Putz, so hat man früher gesagt, für so Kurzhaarschnitte, die so sehr ambitioniert, mit so, wenn so einzelne Sachen hervorgehoben werden durch Haarprodukt. Die sitzt am Desk einer Arztpraxis vielleicht, und darunter steht: Die Lisa, mit der du damals zur Schule gegangen bist, ist schon wieder schwanger. Also ich weiß nicht, ob es sich mitteilt, Leuten, die jetzt, die das noch nie gesehen haben, die sagen vielleicht: Okay, wo ist die Pointe, was ist daran lustig?
Also es ist vor allem dieses, also ich schaue ja nach den Bildern, die Bilder sind immer zuerst da. Und
diese Bilder begegnen dir nicht in Bilderdatenbanken, denn da müsstest du bezahlen.
Auf Pinterest, also es ist sowieso eher schwierig, was ich da mache. Aber ich versuche darauf zu achten, dass die Menschen nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen und sich unter Umständen wiedererkennen. Also ich achte schon darauf, dass sie aus dem tiefsten Amerika kommen.
Oder Russland, Belgien.
Belgien.
Weiß ich nicht.
Ich passe wirklich auf, dass die, ich gucke dann auf die Steckdosen im Hintergrund.
Aha.
Es gibt natürlich dann auch, die laden das ja unter ihrem Klarnamen hoch, und wenn da irgendwie Peggy Lee steht, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie jemand aus München oder
Soltau oder
Castrop-Rauxel ist, weil es mir nicht darum geht, irgendwie jemanden persönlich herauszustellen oder zu mobben, sondern es ist viel eher so ein Vehikel für das, was da dann da drüber steht, was die Memes, was die Bilder mir sagen, was dann am Ende zum Meme wird, weil jeder, glaube ich, schon mal so einer Person begegnet ist. Das ist, glaube ich, so ein ganz guter Querschnitt. Und ich versuche wirklich nicht irgendwie auf die Leute herabzuschauen, weil ich wirklich jeden Einzelnen dafür liebe, dass sie diese sehr authentischen Bilder uns allen schenken.
Mhm. Es beruhigt mich, dass ich weiß, dass das gar keine, dass das nicht aus dem deutschsprachigen Raum ist. Denn eigentlich bedeutet das ja dann, dass es um dieses Land gar nicht so schlecht bestellt ist. Oder, was vielleicht noch schlimmer ist und gar keine Erleichterung darstellt, dass die ganze Welt
ich
so
glaube
aussieht.
Eher das.
Oh Mann.
Ja, also ich bin wirklich erstaunt, wie deutsch alle aussehen.
Ja, okay.
Oder wie, also so Stilistiken, die wiederholen sich natürlich, oder so Plattitüden und Stile. Ich meine, vieles ist aus Amerika rübergeschwappt, zum Beispiel diese Karen-Frisur, die
Was ist eine Karen-Frisur?
Business in the front, party in the back, also so so schön kurz hinten und so hoch aufgestellt, möglichst vielleicht rot gefärbt und dann eine flotte Brille noch.
Nichtsdestotrotz ist es, und das ist so interessant, weil du gehörst zu einer Generation, du gehörst aber auch aktiv zu einer Szene, würde ich sagen, die vorsichtig ist und die, ich weiß nicht, ob das Wort woke überhaupt jetzt noch in einem neutralen Zusammenhang zu nutzen ist. Also du bist sensibel, würde ich jetzt mal sagen. Auch was Diskriminierung angeht, aus eigener Erfahrung schon. Ja. Also du bist vorsichtig. Du würdest dich auch selbst, hast du mal in einem Interview gesagt, auf jeden Fall als links bezeichnen und so weiter. Ja. Das ist mal das eine. Andererseits muss man sagen, dass diese Bilder, die du da aussuchst und mit denen du spielst, die Worte sowieso, aber die Worte sind irgendwie so frei, aber die Bilder, die das natürlich alles nochmal so untermalen, im wahrsten Sinne des Wortes, bilden ja schon ein Mainstream, ein Querschnitt eines Massengeschmacks ab.
Ja.
Also viele Leute werden sagen, wo ist hier die Pointe? Ja, das ist ein Elefant, der aus einem Frottee-Handtuch gemacht wurde. So sieht die ganze so sehen 90% aller Ferienwohnungen aus. Noch mit einer Holzmöwe und einem Ahoi auf dem Kissen. Und dann gibt es noch andere Sachen, auf die man sich verständigen kann. Und dann kann man das hässlich finden oder schön, oder es ist einem egal.
Ja, das sind ja die Memes, die ich mache, die ich vor allem aus so sehr geschmacklosen Interieurs
Ja, aber geschmacklos, da sind wir, genau da sind wir.
Das ist so die Frage, weil ich glaube, viele Leute, die sich das anschaffen, die auch viel Geld dafür ausgegeben haben, die kaufen sich das ja aus einem Grund, die kaufen es sich nicht, weil es hässlich, weil sie es hässlich finden. Und ich persönlich bin ja darin aufgewachsen. Also ich bin nicht in einer Wohnung aufgewachsen, wo USM-Haller-Regale standen. Mhm. Das war mir überhaupt gar kein Begriff, ehe ich das irgendwie von sehr reichen Mitstudierenden erfahren habe, was das eigentlich ist und wie teuer das ist. Ich bin da eher mit Pressspan und Velour-Couches aufgewachsen. Und ja, ich kenne genug Leute, die auch so aufgewachsen sind. Und ich glaube, das schweißt dann zusammen und das nochmal irgendwie so aufgegriffen zu sehen mit irgendwie einem gemeinsam erlebten Trauma oder einem so einem Spruch wie, hey, du hast ja jetzt auch schon ein richtig gebärfreudiges Becken, Fräulein, was man vielleicht nicht unbedingt von einem Onkel hören will, aber dann doch irgendwie von einem Onkel gehört hat. Und genau in solchen Interieurs ist sowas passiert oder bei einem Grillfest. Und das sind halt so Sachen, die ich gern aufgreife und dann auch nochmal irgendwie Sachen hochhole. Und das reizt mich auch total, mit so einer Nostalgie zu spielen. Aber es ist immer auch mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Also es sind ja nicht immer unbedingt die schönsten Sachen, die ich raushole, sondern eher die schwierigen. Aber ich finde, wenn man darüber lachen kann am Ende, dann hat es sich nicht gelohnt, aber dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, damit fertig zu werden.
Ich habe mich jedenfalls schon sehr häufig darüber amüsiert, weil es, du musst dann schon auch sehr pointiert sein und das bist du. Ja. Also damit das dann auch nicht gewollt aussieht, oder als, ne, sondern das ist dann schon, das sind dann wirklich genau diese Sprüche, wo man denkt, stimmt, ja, oh Gott, stimmt, der, wie oft habe ich das schon gehört bei jemandem oder wie unangenehm. Mhm. Mhm. Wobei die Leute, die es sagen, wahrscheinlich leider nie auf deine Memes stoßen. Es gibt zum Beispiel auch eins, du nimmst ja auch dann manchmal sehr aktuelle Themen, ja, wie zum Beispiel jetzt die Nationaltrikots. Mhm. Das war ja ein Erdbeben, das das auslöste. Und das erste Bild, das erste Slide ist Jesus und der Teufel beim Armdrücken. Und darunter steht, wenn ich gewinne, machen wir das schwule Trikot. Das ist wunderbar. Also es ist nochmal, wie gesagt, ein Bilderwitz, wenn man so will, zu erzählen. Das verliert immer, aber schauen Sie es sich einfach an und wenn das ein bisschen Ihr Humor ist, werden Sie sich da sehr wohlfühlen und viele, viele, viele schöne Sachen finden. Gut. Marianne Rosenberg hast du mitgebracht.
Habe ich.
Frieren heißt der Song.
Ja.
So.
Ich finde, das ist einer der schönsten Marianne-Songs. Es war aber schwierig, da sind einige reingerutscht in die Liste und wieder rausgeflogen und am Ende habe ich mich doch für die deutsche Version von Frozen entschieden, von der deutschen Madonna.
Das ist Frieren, wirklich?
Nein, es ist kein Cover in dem Sinne, oh, aber es ist natürlich ein ganz kalter Song von unserer Eiskönigin.
Svea Maus ist heute hier zu Gast. Es geht nochmal um ein paar Slides hier von meinem Personal-Fragebogen.
Ja, damit.
Schon mal ein Tier totgefahren.
Nein.
Ja, nicht mit Absicht.
Doch, nein.
Oh Gott, was?
Nein, ich war nur mal dabei, als ein Mann über eine Taube gefahren ist mit dem Fahrrad und es hat sich angefühlt, als wäre ich drüber gefahren. Also es war sehr schockierend und ich habe auch so ein bisschen so eine latente Angst, im Straßenverkehr über Tauben drüber zu fahren, weil die wirklich immer im letzten Moment wegfliegen. Und einmal habe ich das beobachtet und das war so ein Schockmoment.
Ja, gut. Hast du schon mal einen Igel bei dir überwintern lassen?
Überwintern nicht, aber beobachtet und süß gefunden.
Ein Igel beobachtet und süß gefunden?
Ja.
Ja, naja, gut. Naja, gut.
Und dann wieder weggeschickt.
Du kannst hier leider nicht bleiben. Wirklich? In der warmen Stube. Ich meine, wie lange habe ich keinen, also ich habe 2020 meinen letzten Igel gesehen, das weiß ich, weil ich allein irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern war. Es war sehr kalt, ich habe einen Spaziergang gemacht und ich habe gedacht, was liegt denn da? Und der war tot. Mhm. Aber den letzten lebendigen Igel, I don't know. Also vielleicht vor 20 Jahren. Wann hast denn du deinen Igel nach Haus geschickt?
Das war auch noch, weiß ich nicht, mit...
Früher.
Ja, 16, 15, ja, 16. So.
Wo sind denn all die Igel?
Bei Instagram. Da sind mannigfaltige, wirklich sehr gut kostümierte Igel, Haustiere, die
kostümiert?
Die haben Badeanzüge an und
Badeanzüge?
Oder schwimmen in kleinen aufgeblasenen Reifen in Igelpools und so. Also es gibt wirklich ganz viele wirklich süße Igel, denen
Leid angetan wird.
Richtig.
Igelpool allein schon. Ja. Mit Besonja. Ja, ja, ja. Oh Mann, ey. Ich möchte, dass wieder ein paar Igel hier durch
Schöneberg flitzen.
Ja, hätte ich nichts gegen. Also, ich hatte hier kopulierende Füchse.
Wow.
Ja, ich habe die sogar gefilmt. Das kann man auf Instagram nachschauen. Das ist der Beitrag, in dem ich ein fuchs-oranges Kordsakko trage. Aus
Hast
Solidarität.
Hast du das extra angezogen?
Ja, habe ich wirklich. Habe ich wirklich. Also ich habe diese pausenlos über Stunden kopulierenden Füchse. Also
so lang ging das?
Das heißt auch gar nicht Füchsin, sondern Fähre oder so ähnlich. Okay. Hat mir auch gleich jemand geschrieben, aber sehr wohlwollend. Nicht so, ja. Nicht so. Übrigens, du weißt ja gar nicht das, sondern sehr nett. Weil die einfach keine Ruhe bekommen hat, die Arme. Also sie wurde permanent begattet. Genau. Und wie komme ich denn da jetzt drauf? Durch die Igel? Naja gut, okay, wie auch immer. Füchse. Hast du jemals ein Tier aus dem Tierheim geholt?
Nein.
Hast du jemals in einem entscheidenden Moment einen Blackout gehabt?
Ich glaube öfter als einmal. Also, dass man dann mal überhaupt vergisst, dass man sprechen kann, wenn man ein wichtiges Referat halten muss für den letzten Schein, den man in der Uni braucht und dann entscheidet, nach Köln zu ziehen, um sein Studium nicht abzuschließen, um da nochmal den Kreis zu schließen. Aber ich glaube, wichtiger war es dann doch nicht. Ich bin richtig oft durch die praktische Fahrprüfung gefallen, dreimal. Theoretisch mit 0 Fehlerpunkten beim ersten Mal bestanden, aber dann, ja, 8-mal auf der Kreuzung abgewürgt, rechts vor links. Was ist das?
Verstehe. Alles klar. Hast du jemals aktiv eine Freundschaft beendet?
Ja.
Hast du dich jemals in jemanden verliebt, obwohl du gerade in jemand anders verliebt warst?
Nee.
Hast du schon mal einen Schlüssel in einem Fundbüro abgegeben?
Ich habe noch nie einen Schlüssel gefunden.
Wie bitte? Nee. Dann kriege ich deine ganzen Schlüssel, die du nicht findest.
Ich habe immer noch meinen allerersten Schlüssel, den ich damals bekommen habe, für mein Elternhaus an meinem Schlüsselbund. Ich habe noch nie meinen Schlüssel verloren, in meinem ganzen Leben nicht.
Das ist Gott, der kurz anruft. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier gerade... Ah, das ist ein Geburtstag. Ja, das lässt sich. Die Geburtstage lassen sich leider auch nicht auf Flugmodus ändern. Aber ich fand, das war eine schöne Untermalung. Wie oft bist du denn in deinem Elternhaus?
Nicht so häufig tatsächlich.
Ich finde, Schlüssel zu finden, das ist so eine Verantwortung. Ich finde 2-mal im Jahr Schlüssel. Und ich fühle mich dann immer dazu berufen, die nicht liegen zu lassen, sondern sie
klar,
irgendwie
würde ich
wieder...
Einen finden?
So. Ich habe an meinem Schlüsselbund eine E-Mail-Adresse.
Nicht schlecht.
Ja, finde ich auch. Möchte ich auch allen da draußen raten.
Das mache ich auch.
Das ist wirklich gut. Das kann man sich so prägen lassen. Denn früher hatte ich nur eine Telefonnummer dran. Aber wenn dir möglicherweise ein Rucksack geklaut wird und da ist das Handy drin und der Schlüssel, dann kannst du auch nicht mehr angerufen werden. Jedenfalls erstmal. Aber eine E-Mail kannst du noch kriegen.
Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe den Schlüssel schon mal verloren, den ich habe, aber wiedergefunden. Der wurde mir im Club meine Jacke geklaut, beziehungsweise jemand hat die fälschlicherweise angezogen, ist in den nächsten Club. Da bin ich hinterher, habe niemanden mehr gefunden und am nächsten Tag hatte ich dann eine Nachricht von der Karaoke-Moderatorin vom Irish Pub in Köln, die mich aufgrund meines Ausweises ausfindig machen konnte.
Das ist ja gut, okay.
Aber er ist zurückgekommen zu mir.
Musik. Oh, Prince and the New Power Generation hast du mitgebracht. Ja. Und hast dazu, das möchte ich auch kurz vorlesen, was du dazu geschrieben hast. Was soll ich sagen? Ich bin einfach Fan. Wenn Prince sagen würde, spring aus dem Fenster, würde ich es machen. Auch der einzige Mann, den ich ranlassen würde. Meine Wildcard sozusagen.
Ich weiß auch nicht, dieser kleine Mann, der macht mich ganz wild.
Wirklich?
Ja, ich hatte besonders im letzten Jahr, also ich habe schon immer gerne und viel Prince gehört, aber besonders im letzten Jahr hatte ich nochmal so eine wirklich heiße Phase und auch, ich habe einen Freund bekehrt, der Musiker ist und der dachte immer, das ist so ein bisschen blöde Musik und ich war so, sage mal,
Wir hören blöde das jetzt Musik.
Also ich glaube, er war von Vorurteilen und seiner Eifersucht beziehungsweise hat sich nie richtig rangetraut. Und dann haben wir ihn mal zur Brust genommen, ich und sein Freund. Und dann haben wir ihn mal hingesetzt aufs Sofa und dann haben wir uns sämtliche Musikvideos angeguckt. Und dann waren wir alle ganz neu verliebt. Und Nils selbst konnte gar nicht mehr ablassen, hat alle Platten gekauft, Obduktionsberichte gelesen, sich daraus aus den Fotos von aus dem Obduktionsbericht rausgefunden, welches Parfum Prince getragen hat und das gekauft.
Wow.
Also ich weiß nicht, ich finde ihn großartig, ich finde die Musik großartig und mitgebracht habe ich ja Insatiable und ich finde das so ein, ist ein Opus.
Prince war das, mitgebracht von Svea Maus. Also, wenn Sie Svea Maus live sehen wollen, dann haben Sie am 18. Mai nochmal die Gelegenheit in Wien im Stadtsaal und am 21.05. gibt es in München einen Zusatztermin, weil die erste Show innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Im Oktober tourt Svea Maus nochmal ein bisschen, Hannover, Dresden, Leipzig, möglicherweise noch andere Daten, kann man bestimmt auf deiner Insta-Seite nachlesen, ne?
Ja.
Sag mal, so 200.000 Followerinnen und Follower mittlerweile, fast. Das ist ja auch eine, also es ist eine Freude und es ist ein Einfluss und man hat auf die Art und Weise auch Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Du hast da, wenn ich das bis jetzt richtig gesehen habe, auch einen guten Weg gefunden und auch wirklich sehr sensible Sponsoren, die auch wissen, dass sie das, dass du das dezent machst und dass es dann umso glaubwürdiger rüberkommt. Sehr, sehr gut, finde ich. Hast du auch ein bisschen Angst vor dieser Zahl? Hast du das Gefühl, dass eine Art von Verantwortung entstanden ist?
Also ich glaube, in der Öffentlichkeit hat man immer eine gewisse Verantwortung, aber dadurch, dass ich die nicht sehe, dass die Zahl so abstrakt ist, ist man sich, glaube ich, gar nicht so bewusst darüber. Also ich kann mir wirklich nicht vor Augen rufen. Also ich weiß, wie viele Leute in so ein Fußballstadion reingehen oder in die jetzt Uber-Arena.
Ja, wir passen uns an.
Aber es ist dann trotzdem so, dass ich nicht weiß, wie viele es wirklich sind. Das ist dann immer total erstaunlich bei diesen Tourterminen, bei den Lesungen, wo man dann so ein Gefühl bekommt. Ich finde, ja, 200 Leute sind auch schon viel.
Total.
Oder ich habe vor 400 Leuten gelesen und das ist dann schon einfach eine riesige Masse an Menschen.
Ja.
Und.
Aber es ist auch toll, weil die kommen ganz gezielt, um dich zu sehen.
Ja.
Das heißt, du wirst schon mal, das ist im Grunde wie so ein inneres Stage-Diving, kann ich mir vorstellen, weil du weißt, die Leute sind da und sind total wohlwollend.
Ja.
Und dann kann man sich da auch so drauf einlassen, ne? Und ist so sicher, kann ich mir vorstellen.
Man wird immer sicherer. Also das erste Mal, als ich diese Lesung, als wir es ausprobiert haben zusammen, war das ein bisschen, als würden wir beide auf den Schafott gehen. Also wir waren uns sicher, das überleben wir nicht, weil es natürlich irgendwie eine Herausforderung ist, sowas auf die Beine zu stellen, ohne dass die Leute sich irgendwie an irgendeine Erwartung klammern können, wie zum Beispiel ein Buch oder sich vorstellen können, was liest jemand, der Memes im Internet macht, sind das jetzt Memes, die irgendwie vorgelesen werden oder sowas. Aber ich glaube, dem konnten wir ganz gut gerecht werden, auch wenn es keine wirkliche Vorstellung davon gab, was es wird.
Gut, dann kommen jetzt die letzten Fragen.
Okay.
You are ready. Mhm. Bist du schon mal auf einem Pferd ohne Sattel geritten?
Ich habe mich noch nie überhaupt in die Nähe von einem Pferd getraut. Ich finde, die sind viel zu groß und nee, stopp.
Hast du schon mal jemandem eine geknallt?
Nein.
Hast du schon mal eine geknallt bekommen?
Nein.
Hast du schon mal jemandem das Leben gerettet?
Nee.
Hat dir schon mal jemand das Leben gerettet?
Ja.
Bist du schon mal versehentlich auf einer Fetischparty gelandet?
Ja.
Jetzt sagst du natürlich ja versehentlich nicht, aber.
Ne? Nee, ich bin tatsächlich nicht so. Ich bin auch nicht prüde oder so, aber ich habe keinen Fetisch und deswegen bin ich da auch gar nicht so in der Szene unterwegs, aber ich war natürlich schon auf Partys, wo man, wenn man die falsche Tür aufmacht, dann durchaus mal in solchen Räumlichkeiten gelandet ist.
Hast du schon mal was angefangen mit einer Jetski-Verleiherin, einem Tennis- oder Skilehrer?
Nein.
Gut, dann machst du das jetzt. Kann ja alles noch kommen.
Ja, wirklich, wer weiß.
Du bist jetzt auf so einem Fitness-Trip, ne? Habe ich irgendwo
ja, in einem anderen Podcast. Das, ich hatte vor über einem Monat ungefähr eine schwere Bronchitis und muss erst wieder aufs Pferd aufsteigen.
Sagst du dann auch noch? Oh Gott.
Nein, aber ich plane natürlich immer noch gestählt aus diesem Jahr rauszugehen und meine Pumperkarriere weiter fortzuführen.
Was pumpst du? Wofür pumpst du? Also was ist
das
Ziel?
Um stark zu sein, um vielleicht jemandem das erste Mal eine
das
zu
Leben,
klatschen.
Oder das Leben zu retten.
Oder das Leben zu retten, genau.
Ich habe dich über die Alpen getragen. Du warst 14 Tage ohnmächtig.
So was.
Und weil du Angst vor Pferden hattest, habe ich dich getragen.
Ja.
Ja, gut. Ja, ist eine, dann kommst du wieder und erzählst die Geschichten.
Richtig, dann passe ich aber hier nicht mehr durch die Türen wahrscheinlich.
Weil dein Kreuz so breit ist.
Ja.
Dann hören wir jetzt auf mit Nina Simone.
Ja.
Und Funkier than a Mosquito's Tweeter.
Ja. Mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich Männer hasse, was nur eine halbe Wahrheit ist, weil es Männerhass ja gar nicht gibt.
Was? Wieso gibt's keinen Männerhass?
Weil Männerhass nur eine Antwort auf Frauenhass ist. Und die Konsequenz aus Misogynie ist der Tod. Im äußersten Fall und nur daraus entsteht Männerhass. Deswegen ist es nur eine Antwort auf systemische Unterdrückung und die größte Konsequenz daraus ist, dass Männer ausgelacht werden und das in der Waagschale zu zum Beispiel Femiziden ist ja ein Fliegenschiss. Verstanden?
Nein. Nein, da musst du, gib mir das nochmal kleiner.
Also ich mache mich ja in meinen Memes auch über Männer gern lustig und ich finde, kein Song hat es je geschafft, einem Mann eine so zu verpassen wie dieser. Der wurde ja geschrieben von der Schwester von Tina Turner, aber dann interpretiert von Nina Simone, die ja auch ihre Schwierigkeiten mit den Herren der Schöpfung hatte. Und ich finde, der scheppert so und ich glaube, der Mann, an den das gerichtet war oder der Adressat war von dem Song, der hat sich richtig geschämt und in Grund und Boden geärgert für die Klatsche.
Möglich, wenn er es verstanden hat. Also, Svea Maus, vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir oder wir wünschen dir viel, viel Glück und viel Erfolg und viel Spaß bei dem, was du
Dankeschön.
Machst. Bei diesem doch sehr aufregenden Trip. Das ist ja schon, es
wirklich?
Ist eine, ja, naja, weil das ist, was das, was du machst, ist nicht, man kann nicht unbedingt sagen, dass viele Leute vor dir diesen Weg schon gegangen sind, weil das so eine ungeklärte, was ist das, ne? Was bist du? Bist du Performerin, bist du Texterin, bist du Fotografin, bist du eine Melange aus allem? Musst du dich da entscheiden oder kannst du überall so ein bisschen reindippen? Wichtig ist, dass es dir lange Spaß macht und
Dankeschön.
Du lange inspiriert bleibst.
Dankeschön.
Also vielen Dank dafür.
Und danke fürs Gespräch und für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Old man, you do your thinking with a one-track mind. You keep talking about heaven glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.